Die Radio Wissen. Update.
Wir werden mit harter Hand auf diesen brutalen Anschlag reagieren.
Diese Twitter-Nachricht ist die erste Reaktion des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu nach einer Attacke auf eine orthodoxe Synagoge. 4 Gläubige und 2 palästinensische Angreifer starben. Beobachter fürchten jetzt eine neue Stufe der Gewalt im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Das ist das Top-Thema im Update. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Es war ein Überfall beim Morgengebet. 2 palästinensische Attentäter stürmten gegen 7 Uhr in der Früh eine Synagoge in West-Jerusalem und töteten 4 Betende. 6 weitere Gläubige wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei umstellte die Synagoge und erschoss beide Attentäter. Noch wird der Tathergang genau untersucht. Bisher ist bekannt, dass die beiden Angreifer aus einem Stadtteil in Ost-Jerusalem stammen und vor 3 Jahren bei einem Gefangenenaustausch freikamen. Für Israel ist es der schwerste Anschlag seit Jahren. In ersten Reaktionen gaben israelische Politiker vor allem Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Schuld an der Eskalation. Der rechtsorientierte Wirtschaftsminister Naftali Bennett nannte Abbas einen Terroristen.
Während wir mit der Illusion der Nahostdiplomatie beschäftigt waren, haben uns die Palästinenser mit Hetze und Terror überzogen. Betonbarrieren allein halten den Terror nicht auf, im Gegenteil. Abbas hat Israel den Krieg erklärt und wir müssen entsprechend darauf reagieren.
Als eine Maßnahme sollen jetzt die Eingänge an den Synagogen in Jerusalem schärfer überwacht werden. Außerdem will die Regierung schneller Waffenscheine an israelische Bürger ausstellen, an Armeeoffiziere zum Beispiel, die nicht im Dienst sind und ihre Waffe zur Selbstverteidigung einsetzen können, genauso wie private Sicherheitsleute an Schulen und Kindergärten. Fast jeden Tag erlebt Jerusalem inzwischen Anschläge, Messerattacken und Polizeigewalt. Von Krieg spricht der ehemalige Polizeichef von Jerusalem im israelischen Radio.
Jeder Bürger, der eine Waffe besitzt, soll sie in den Gürtel stecken und den Waffenschein in den Geldbeutel. Das muss man jetzt tun, ohne Angst vor Gerichten oder sonst was. Wir sind im Krieg, also verhalten wir uns wie im Krieg. Habt eure Pistolen überall dabei und helft der Polizei.
Aber es gibt auch die gemäßigten Stimmen, die zur Ruhe aufrufen, so etwa der amtierende Polizeichef.
Ich verstehe den Zorn, ich verstehe den Frust, ich verstehe den Schmerz, aber ich verlange klipp und klar, lasst uns unsere Arbeit machen. Wagt es nicht, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Wir werden alles Notwendige gegen diejenigen unternehmen, die irgendwelche Anschläge planen. Wir müssen uns jetzt alle beruhigen.
Auch Politiker weltweit verurteilten den Angriff auf die Synagoge, riefen aber gleichzeitig zur Ruhe auf. So etwa US-Außenminister John Kerry. Er forderte die palästinensische Autonomiebehörde auf, die Gewalt zu stoppen.
I call on the Palestinian leadership at every single level to condemn this in the most powerful terms. This violence has no place anywhere.
Doch nach Beruhigung der Lage sieht es derzeit nicht aus. In Ost-Jerusalem kam es zu Ausschreitungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei. Und während Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas den Angriff auf die Synagoge verurteilte, erklärte die Hamas, dieser Anschlag sei eine gerechte Vergeltung.
Wir gratulieren den Angreifern von Jerusalem. Das ist die Rache für die israelischen Verbrechen.
Dazu zählt die Hamas etwa den Tod eines arabischen Busfahrers. Er war in der Nacht zum Montag erhängt aufgefunden worden. Während die israelische Polizei von einem Selbstmord ausgeht, glauben die Eltern des Fahrers, israelische Extremisten hätten ihren Sohn ermordet.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die neue Gewalt in Jerusalem wird auch im Netz diskutiert. Rolau 61 befürchtet auf tagesschau.de, dass ein Ende des Terrors nicht in Sicht ist. Solange ich denken kann, ist das so und ich befürchte, das wird sich auch nicht ändern. Es ist zum Verzweifeln. Mein Mitgefühl gilt den Opfern der sinnlosen Gewalt. Auch Izmir bedauert Krieg, Vergeltung, Rache. Das ist das Dilemma, in dem sich sowohl Israelis als auch Palästinenser befinden, dass keiner der beiden Kontrahenten von diesem Muster abrückt. Zion Tratos wird bei Zeit.de deutlicher. Wenn es nicht anders geht, und es geht nicht anders, wie die letzten 47 Jahre zeigen, müssen die Palästinenser Jerusalem verlassen. King Fischer meint bei Tagesschau.de dagegen, der Wunsch der Palästinenser nach einem eigenen Staat ist legitim, denn die große Mehrheit ist weder Staatsbürger Israels noch Staatsbürger irgendeines anderen Landes. Sie haben schlicht keine bürgerlichen Rechte. Fregattenkapitän kritisiert, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu mit Vergeltung gedroht hat. Es wäre erforderlich, dass Israel jetzt nicht mit Gegengewalt reagiert und somit wieder eine Spirale in Kraft setzt, welche wieder in einem neuen Krieg gegen die Palästinenser endet. Und Alter Simpel meint, die Scharfmacher, die von Krieg reden, scheinen alles zu dominieren. Aber ob die Bevölkerung noch wirklich an einen Sieg glaubt?
Was sonst noch wichtig war?
Wohin mit dem Atommüll? Diese Frage ist für Deutschland noch nicht entschieden. Heute wurde bekannt, dass voraussichtlich deutlich mehr Atommüll entsorgt werden muss als bisher angenommen. Medien hatten aus einem nationalen Entsorgungsplan der Bundesregierung zitiert. Demnach könnte sich allein die Menge des schwach- und mittelradioaktiven Abfalls verdoppeln. Die neuen Zahlen kommen dadurch zustande, dass bestimmte Abfälle bislang nicht mitgezählt wurden, etwa Reste von Uran aus der Anreicherungsanlage in Grunau im Münsterland. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks warnte vor Hysterie. Sie sagte, in den Bericht seien jetzt nur vorsorglich alle denkbaren Mengen aufgenommen.
Die Menge ist nicht um das Doppelte gewachsen, sondern wir haben vorsorglich alle denkbaren Mengen sozusagen in den Entwurf mit aufgenommen, der im August des nächsten Jahres der EU-Kommission gemeldet werden soll. Die Menge ist nicht gewachsen.
Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edati muss vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft ihm Besitz von Kinderpornografie vor. Jetzt hat das Landgericht Verden den Prozess eröffnet, bestätigte eine Sprecherin.
Es geht zum einen darum, dass der Angeklagte über seinen dienstlichen Laptop kinderpornografisches Bild- und Videomaterial heruntergeladen haben soll. Und außerdem geht es darum, dass der Angeklagte sich im Besitz eines Bildbandes und einer CD befunden haben soll, die von der Staatsanwaltschaft als jugendpornografisch eingestuft wird.
Erster Verhandlungstag gegen Edati soll der 23. Februar sein. Der SPD-Politiker hat zugegeben, Nacktbilder von Kindern und Jugendlichen besessen zu haben. Er streitet aber ab, dass die Inhalte strafbar waren. Das Bundesarbeitsgericht hat eine Entscheidung zu Arbeitszeugnissen gefällt. Für Beschäftigte wird es demnach nicht leichter, sich eine bessere Gesamtbewertung zu erstreiten. Für eine Bewertung ihrer Arbeit muss nach wie vor die übliche Schulnotenskala gelten, erläutert ein Gerichtssprecher.
Wenn ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Leistungen bescheinigt zur vollen Zufriedenheit, dann sind das durchschnittliche Leistungen Schulnote 3. Wenn der Arbeitnehmer dann meint, er sei besser gewesen, gut oder vielleicht sehr gut, dann muss er im Prozess nach Auffassung des Senats begründen und gegebenenfalls auch beweisen, warum er so viel besser war als das, was der Arbeitgeber bescheinigt hat.
Konkret ging es vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht um einen Fall aus Berlin. Eine Frau hatte ihren Arbeitgeber verklagt, weil sie eine bessere Beurteilung im Arbeitszeugnis erreichen wollte. Während die FIFA sich noch der Frage widmet, ob die Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar eine gute Entscheidung war, darf sich das Emirat auf ein weiteres Sportevent freuen. Denn 2019 soll die Leichtathletik-WM in Doha stattfinden. Das hat der Weltverband IAAF in Monaco entschieden. Katar setzte sich gegen Eugene in den USA und die spanische Stadt Barcelona durch. Katar steht wegen seines Umgangs mit Menschenrechten und wegen der dort herrschenden Arbeitsbedingungen in der Kritik, vor allem seit der Entscheidung, dort die Fußball-WM auszutragen.
Was noch wichtig wird.
In Rom geht es ab morgen um den Hunger in der Welt. Experten aus 190 Ländern kommen nach Italien zum Ernährungsgipfel. Dort soll ein Aktionsplan gegen Mangelernährung verabschiedet werden. Nach Angaben der UNO leiden weltweit rund 805 Millionen Menschen an Hunger. Das Bundeskriminalamt bekommt einen neuen Chef. Morgen wird Holger Münch bei der Herbsttagung des BKA zum Leiter der obersten Polizeibehörde in Deutschland ernannt. Bisher war der 53-jährige Polizeipräsident und Staatsrat in Bremen.
Ich habe eigentlich immer das, was an Aufgaben anstand, versucht mit Herzblut, mit Leidenschaft zu machen. Und wenn ich das nicht konnte, dann habe ich mich eher umorientiert. Ich arbeite ja nicht 8 Stunden, um danach zu leben, sondern das muss mir alles Spaß machen.
Offiziell übernimmt Münch den Chefposten am 1. Dezember. Sein Vorgänger Jörg Zierke geht nach 10 Jahren in den Ruhestand. Bis zum Ende des Jahres zieht die Bundeswehr aus Afghanistan ab. Danach sollen bis zu 850 deutsche Soldaten im Land bleiben. Das steht in einem Mandatsentwurf für eine neue Mission, auf den sich die zuständigen Ministerien geeinigt haben. Morgen soll die Bundesregierung über das Mandat abstimmen. Im Dezember dann der Bundestag.
Und sonst in der Welt?
In Rumänien ist innerhalb von gut einer Woche das zweite Mal ein Außenminister zurückgetreten. Teodor Maleșcanu hat heute seinen Rückzug erklärt. Letzte Woche hatte schon sein Vorgänger Titus Corleone Calesian das Amt abgegeben. In beiden Fällen geht es um die Wahlpannen bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien. Viele Rumänen im Ausland hatten ihre Stimme nicht abgeben können. Von der Regierung hieß es dazu, dass die Konsulate mit dem Ansturm der Wähler nicht zurechtgekommen seien. Vor mehreren Konsulaten im Ausland hatte es deshalb am Sonntag Proteste gegeben. Auch in Rumänien selbst waren letzte Woche Tausende auf die Straße gegangen. Die Wahl um die Präsidentschaft hat der Reformpolitiker Klaus Iohannis gewonnen. Er setzte sich in der Stichwahl gegen den aktuellen Regierungschef Viktor Ponta durch. Will eine Frau in Indonesien Polizistin werden, muss sie einen Jungfrauentest über sich ergehen lassen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die Regierung des mehrheitlich muslimischen Landes aufgefordert, diese Praxis abzuschaffen. Sie sei diskriminierend und erniedrigend. Laut Human Rights Watch werden Frauen, die den Test nicht bestehen, übrigens nicht grundsätzlich vom Polizeidienst ausgeschlossen. Verheirateten Frauen ist die Arbeit bei der Polizei aber grundsätzlich nicht erlaubt. Religionswächter in der Türkei sorgen sich offenbar um zu viel Sünde im Netz. Die staatliche Religionsbehörde hat Muslime aufgefordert, dort dieselben Regeln gelten zu lassen wie auch sonst. Auch in Internetforen und in sozialen Medien gelte es zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, richtig und falsch. Außerdem müssten auch dort Muslime darauf achten, was gottgefällig und was Sünde ist. Die Religionsbehörde in der Türkei ist nicht irgendwer. Sie ist direkt dem Ministerpräsidenten unterstellt und für die Interpretation des Islams zuständig. Sie verwaltet außerdem alle 80.000 Moscheen im Land. Kritiker in der Türkei fragen sich deshalb, ob das Thema deshalb auch auf der Tagesordnung der Politik steht und nicht nur ein Appell für Gläubige ist, sondern bald auch eine Grundlage für Zensur.
Wissensnachrichten. In Westafrika haben sich dieses Jahr schon mehr als 14.000 Menschen mit Ebola angesteckt. Mehr als 5.000 sind daran gestorben. Liberia, Guinea und Sierra Leone sind zwar ziemlich weit weg, aber Helfer kommen zum Teil infiziert zurück und werden dann hier behandelt. Damit Klinikmitarbeiter auch in Deutschland darauf vorbereitet sind, werden sie seit dieser Woche geschult, und zwar am Ebola-Trainingszentrum in Würzburg. An Katrin Horn aus den Wissensnachrichten. Worauf werden die Mitarbeiter denn da genau vorbereitet?
Also erstmal lernen die Leute in dem Ebola-Seminar in Würzburg, welche Fragen sie den Patienten stellen müssen. Also nicht nur, waren sie in Westafrika, sondern in welchem Land genau und wann sind die ersten Symptome aufgetaucht. Meistens hat sich der Verdacht dann schon erledigt, aber wenn es dann doch ernst wird, für den Fall wird das Personal auch vorbereitet. Es wird zum Beispiel geübt, wie man den Schutzanzug an- und auszieht. Das Anziehen ist nicht so das Problem, eher das richtige Ausziehen, also wie man den abstreift und wegschmeißt, damit wirklich keine Viren übertragen werden.
Bei all diesen Schutzmaßnahmen bekommt man den Eindruck, es geht gar nicht mehr so sehr darum, die Patienten zu retten, sondern eher alle anderen zu schützen.
Ja, das sagen die Experten aus Würzburg auch. Also, dass es bei Ebola tatsächlich weniger um die Patienten geht, als darum, dass alle anderen, also Pfleger und eigentlich alle Menschen drumherum, möglichst heil aus der Sache rauskommen. Aber den Patienten soll natürlich trotzdem geholfen werden.
Handschrift ist ja oft ziemlich unleserlich. Meist kann man sie noch irgendwie entziffern, weil wir eine einheitliche Schreibschrift gelernt haben und man sich das dann zusammenreimen kann. Früher gab es so etwas aber noch nicht. Und für Wissenschaftler ist es schwer, zum Beispiel Quellen aus dem Mittelalter zu entziffern. Dafür gibt es jetzt eine Lösung.
Genau, und zwar einen Katalog. Wissenschaftler der Uni Augsburg haben in den letzten 30 Jahren insgesamt mehr als 650 Handschriften transkribiert, also ins Leserliche übersetzt. Und da kann man jetzt in dem Katalog gucken, wenn man eine alte Schrift entziffern will, und kann das dann abgleichen.
Ein runder Geburtstag stürzt ja viele Menschen ein bisschen ins Gefühlschaos, weil man ja mit 30 oder 40 Jahren eigentlich schon so viel erreicht haben wollte. Job, Kinder, Haus, Reiseerfahrung. Jetzt ist wissenschaftlich belegt, das geht ganz vielen so.
Ja, Forscher aus den USA haben verschiedene Studien kombiniert. Zum einen haben sie eine Befragung ausgewertet von mehr als 40.000 Erwachsenen zwischen 25 und 64 aus insgesamt 100 Ländern. Und da kam schon mal raus, wer 29 oder 39 oder 49 ist, sagt öfter, dass er vor dem nächsten Geburtstag intensiver als sonst darüber nachdenkt, ob das Leben bis jetzt sinnvoll war oder ob es ausgefüllt ist. Und man wird auch generell etwas nachdenklicher.
Naja, nachdenklich sein und mal Lebensbilanz ziehen ist ja auch eigentlich relativ normal, würde ich sagen, weil man mit dem Alter konfrontiert wird, oder?
Ja, aber die Leute machen noch ein bisschen mehr als Bilanz ziehen. Sie verhalten sich nämlich auch extremer als sonst. Die Forscher haben Datenbanken ausgewertet, begleitet und geguckt, ob sie Zahlen finden, in denen sich Menschen mit einer 9 am Ende besonders hervortun. Und da haben sie auch was gefunden. Erstmal in Seitensprungportalen. Da waren tatsächlich überdurchschnittlich viele 9-Ender, wie die Forscher sagen, angemeldet. Und in Selbstmordstatistiken, zumindest in den USA, zeigt sich leider dasselbe Bild. Auch da mehr 9-Ender. Aber es gibt auch Positiveres. Menschen mit einer 9 am Ende laufen auch zum Beispiel öfter ihren ersten Marathon.
Dann habe ich ja noch ein paar Jahre, um mich darauf vorzubereiten. Menschen vor dem runden Geburtstag sind nachdenklicher als sonst und ziehen öfter Bilanz. Das ist jetzt auch wissenschaftlich untermauert von Forschern aus den USA. Danke an Katrin Horn aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Es ist grau und es bleibt grau. Morgen wird der Tag so ähnlich wie heute. Viele Wolken und stellenweise Nieselregen. Ein bisschen Sonne ist vielleicht noch an der Grenze zur Schweiz möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.